Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, bei den Nachrichten grüße ich heute Jana Hrbeková.
Nachrichten.
Präsident Pellegrini, NATO-Gipfel war konstruktiv. Blanár, NATO-Gipfel bestätigte feste Verankerung der Slowakei im Bündnis. Weitere Entwicklung der Beziehungen mit Indien geplant. Der slowakische Präsident Peter Pellegrini bewertete den NATO-Gipfel im türkischen Ankara als konstruktiv. Das Bündnis habe Geschlossenheit gezeigt, was eines der Ziele gewesen sei. Das Staatsoberhaupt äußerte sich dazu im Anschluss an das Treffen der Staats- und Regierungschefs. In Ankara führte er bilaterale Gespräche mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb und dem tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš. Für Donnerstag ist ein Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geplant, bei dem es um die regionale Sicherheitslage sowie die Entwicklung der Beziehungen zwischen der Slowakei und der Türkei gehen soll. Der NATO-Gipfel im türkischen Ankara habe die feste Verankerung der Slowakei im Bündnis bestätigt. Dies erklärte der slowakische Außenminister Juraj Blanár. Die Slowakei sei ein fester und aktiver Bestandteil der NATO und komme ihren Verpflichtungen nach. Gleichzeitig betonte Blanár, dass jede verteidigungspolitische Entscheidung für die Bürger nachvollziehbar sein und die nationalen Interessen der Slowakischen Republik wahren müsse. Sicherheit lasse sich nicht allein auf Ausgabenzahlen stützen, sondern vor allem auf reale Fähigkeiten, eine moderne Armee und eine starke industrielle Basis. Die Slowakei und Indien wollen auf der dynamischen Entwicklung ihrer bilateralen Beziehungen aufbauen und ihre Partnerschaft sowohl im politischen als auch im wirtschaftlichen Bereich weiter vertiefen. Dies erklärte der slowakische Außenminister Juraj Blanár am Dienstag nach einem Treffen mit der indischen Botschafterin Apoorva Srivastava anlässlich des Abschlusses ihrer diplomatischen Mission in Bratislava. Während der Amtszeit der Botschafterin hat sich das Volumen des bilateralen Handels mehr als verdoppelt und erreichte im Jahr 2025 einen Wert von 1,6 Milliarden Euro. Gleichzeitig bauen die Slowakei und Indien ihre Zusammenarbeit in Bereichen wie Investitionen, Kernenergie, Innovation, digitale Technologien und Verteidigungsindustrie aus.
Tagesthema.
Nach mehr als einem Jahr intensiver Arbeit hat das Liptauer Museum die Sanierung von 8 Ausstellungsgebäuden im Freilichtmuseum des Liptauer Dorfes im nordslowakischen Pribilina erfolgreich abgeschlossen. Die Ergebnisse des Projekts werden der Öffentlichkeit am 12. Juli im Rahmen des traditionellen Sonntags der Landeskinder feierlich vorgestellt. Dies teilte der Ethnologe des Museums Radovan Sikora mit. Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung ein Treffen von Zeitzeugen sein, die gemeinsam an ihre Kindheit, ihre Familie und ihr Leben in den Dörfern erinnern werden, die vom Wasser des Stausees Liptos Kamara überflutet wurden. Teil der Veranstaltung wird auch der feierliche Abschluss des Projekts zur Dachsanierung an den Ausstellungsgebäuden sein. Die Nachbildungen der Gebäude, die aus dem Gebiet des Stausees ins Museum des Liptauer Dorfes überführt wurden, zeugen bis heute vom Reichtum des kulturellen und historischen Erbes dieser Region. Dank des Projekts ist es uns gelungen, die Dächer der Gebäude zu sanieren, darunter auch die Kirche der Jungfrau Maria aus dem überfluteten Dorf Liptos Kamara, merkte Sikora an. Die Sanierung von 8 Ausstellungsgebäuden im Umfang von 800.000 Euro wurde aus dem grenzüberschreitenden Projekt Polnisch-Slowakische Akademie der Traditionen finanziert, das im Rahmen des EU-Interreg-Programms Polen-Slowakei 2021-27 durchgeführt wird. Ziel des Projektes ist die Erhaltung und Förderung des materiellen und immateriellen Erbes in den Regionen Westkleinpolen und Liptau. Ein interaktives Bildungsprogramm für Groß und Klein begibt sich am Sonntag auf die Spuren der überschwemmten Ortschaften. Familien mit Kindern können auf spielerische Weise mehr über den Bau des Stausees Liptos Kamara erfahren, die Ortschaften kennenlernen, die für immer vom Wasser verschlungen wurden, sowie die Schicksale der Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten. Diese Ereignisse haben das Leben tausender Menschen grundlegend beeinflusst und das Gesicht und die Entwicklung der gesamten Region für immer verändert. Der Stausee Liptovská Mara wurde in den Jahren 1969 bis 1975 errichtet. Das Wasser hat 13 Gemeinden überflutet. Bei maximaler Befüllung erreicht die Fläche des Stausees etwa 22 Quadratkilometer und sein Gesamtvolumen beträgt fast 362 Millionen Kubikmeter Wasser.
Und damit willkommen zum RSI-Magazinteil Die Slowakei hautnah mit Abdul Ghani Arud am Mischpult und Kai Zeisberg am Mikrofon. Heute geht es um das Kultur- und Begegnungsfest der Karpatendeutschen, einer anerkannten nationalen Minderheit in der Slowakei. Und da unsere Sendezeit manchmal viel zu knapp bemessen ist, gerade wenn man über etwas besonders Schönes in allen Facetten berichten will, habe ich mich für die heutige Sendung für ein Tagebuchformat entschieden, um Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, möglichst viele der Eindrücke zu vermitteln und es dennoch übersichtlich zu halten. Ein klingendes und auch sehr musikalisches Tagebuch wird das also vom 29. Jahrgang der Veranstaltung am 19. und 20. Juni in der ostslowakischen Stadt Kešmarok.
Radio Slowakei International. Hautnah dran.
Am ersten Tag ging es früh morgens los mit einem Wettbewerb im Vortrag von Poesie und Prosa in deutscher Sprache an der Grundschule unter der malerischen Burg Kešmarok. Die Kinder präsentierten heitere, teils schwere Texte mit Bravour, wie uns hier Jonas unter Beweis stellt.
Ich bin Jonas Gideon aus 5. Klasse.
Von welcher Schule bist du?
Grundschule Metzel.
Wie heißt die Stadt auf Deutsch?
Metzenseifen.
Und jetzt kommt der Igel.
Christa Taus, der Igel und der Wasserbär. Es war so heiß, es war so schön. Der Igel wollte schwimmen gehen. Der Bär jedoch zog ein Gesicht und sagte, schwimmen mag ich nicht. Warum? Da war der Bär verlegen. Weil uns Wasser nass ist, nur deswegen. Und ich bin auch nicht wasserdicht und gehe unter. Lieber nicht.
Der Präsident der Gesellschaft der Deutschlehrer und Germanisten in der Slowakei und Leiter des Instituts für Fremdsprachen an der Technischen Universität in Zvolen, Marek Lubtak, gab uns dann ein Interview. Zunächst wollte ich von ihm wissen, ob es noch zeitgemäß ist, wenn Lernende nicht nur Gedichte, sondern auch lange Prosatexte auswendig vortragen sollen.
Ja, ich bin begeistert, wirklich. Die Schülerinnen und Schüler aus den Grundschulen, aus Gesmark, Kešmarok, Obgarten, Chmelnica, Metzenseifen, Medzew oder aus der Mitteslowakei, Deutschproben, Nitrianske Brauno, zeigten wirklich eine tolle Sprachkompetenz in Deutsch. Also ich finde es als Deutschlehrer oder Fremdsprachenlehrer gar nicht verkehrt, wenn die Kinder solche Texte auswendig vortragen. Sie behalten wahrscheinlich manche Wendungen und Konstruktionen das ganze Leben lang im Kopf. Also wenn wir das jetzt wirklich mit der Schauspielerei vergleichen, also die Schauspieler müssen auch die künstlerischen Texte auswendig lernen. Und jedes Gedicht und jeder Text lebt eigentlich nur erst durch den Vortrag. Von daher finde ich das auch kreativ. Es ist nicht nur das reine Auswendigreden und ja, es ist wirklich eine Kunst der Interpretation.
Jetzt ist diese Veranstaltung heute gar nicht so einfach gewesen zu organisieren. Woran hat das gelegen?
Ich bewundere alle, die irgendwie dazu beigetragen haben, dass die Veranstaltung stattfinden konnte, weil, wie wir gehört haben, finanziell war das nicht so einfach. Ja. Zum ersten Mal hat das Ministerium für Schulwesen diesen Wettbewerb nicht unterstützt. Ja. Also müssten die Organisatoren die Finanzmittel finden und sie haben das tatsächlich dann selber durch KDV finanziert.
Wie ist es denn jetzt bestellt um die deutsche Sprache als Fremdsprache in der Slowakei?
Ich bin überzeugt, dass wir zusammen mit dem neuen Vorsitzenden des Karpatendeutschen Vereins und unserem Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei die Kräfte bündeln müssen und die deutsche Sprache in Schulen, Universitäten oder in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Leben gemeinsam fördern müssen. Gerade in der Zeit, in der die Bedeutung weiterer Fremdsprachen im slowakischen Bildungssystem nicht selbstverständlich ist. Wir müssen vom Status quo ausgehen, von dem Zustand, den wir haben. Das heißt, wir müssen uns vernetzen. Und gerade deswegen sind solche Veranstaltungen wie diese in Kešmarok so essentiell und so wichtig.
Parallel zum Schülerwettbewerb fand im Haus der Begegnungen des Karpatendeutschen Vereins ein ganz besonderer Workshop statt, der vom Institut für Auslandsbeziehungen aus Deutschland organisiert worden war. Federführend war hier die neue Kulturmanagerin in der Slowakei, Caroline Margraf, die mir Folgendes sagte.
Wir haben heute einen Workshop gemacht zum Thema Mundart und wie verschiedene Sprachen in unserem Leben einen Platz finden können. Es geht um Sprachbiografien. Wir haben darüber gesprochen, welche Sprachen zu Hause gesprochen werden, ob die vielleicht auch anders gesprochen werden als in der Schule. Der Name des Workshops war Meine Mundart, meine Musik. Und die Jugendlichen sind dann am Ende auch selbst musikalisch aktiv geworden mit den Sprachkenntnissen, die sie mitbringen, und haben ein Lied gedichtet oder einen Text, eher gesagt, verfasst auf 3 Sprachen, auf Deutsch, Slowakisch und Ukrainisch.
Jetzt habt ihr ja was ganz Tolles hingekriegt, was eigentlich auch die Kernaufgabe des Instituts für Auslandsbeziehungen ist. Ihr habt ja mehrere Minderheiten zusammengebracht.
Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr, ich zum ersten Mal, aber das IFA in der Slowakei nicht zum ersten Mal, mit der deutschen Jugend Transkarpatien zusammenarbeiten konnten, dass wir die einladen konnten. Die sind zu 11 gekommen und wir haben als erstes begonnen mit dem Herrn Miki Liptak, der ist vorbeigekommen und ist hier auch aus der deutschen Minderheit, aus Kismak, und hat eben aus seiner Jugend, aus seiner Kindheit erzählt, was wurde zu Hause gesprochen, eben die Themen, um die es sich heute drehen sollte, und das ist auch gut angekommen bei den Jugendlichen, da wurde aufmerksam zugehört. Wir hatten auch das Glück, Juraj Gigac dabei zu haben, der selber über seine Großeltern eine Verbindung zur goralischen Minderheit hat, die hier auch in der ZIPS vertreten ist. Und wir hatten den Martin Karasch dabei, der aus dem Dorf Kamjunka, so heißt es auf Rutinisch, auf Russinisch, der dazugekommen ist mit seinem Akkordeon.
Also kein rein karpatendeutscher Workshop, dafür ein musikalischer. Und du warst mit einem ganz besonderen oder zumindest nicht alltäglichen Instrument selbst mit dabei. Erzähl uns doch bitte noch was darüber, vielleicht auch ein bisschen noch zu deiner Biografie als Kulturmanagerin jetzt hier in der Slowakei.
Mir ist es wichtig, einen Schwerpunkt zu setzen unter dem größeren Thema des Vernetzens von Minderheiten. Ich bringe selber auch Erfahrungen aus der wendisch-sorbischen Minderheit in der Lausitz mit. Ich habe selbst dort Wurzeln, ich spreche Niedersorbisch und zudem habe ich mich auch lange mit alter Musik beschäftigt.
Also studiert auch?
Genau, ich habe alte Musik studiert in der Schweiz, bin dann schon während des Studiums relativ schnell ins Projektmanagement gerutscht und habe das in die Richtung vertieft, aber dennoch ist das ein großer Teil meiner Bildung, hat mich das sehr geformt, würde ich sagen, eben diese Beschäftigung gerade mit Kulturtransferthemen schon in der frühen Neuzeit. Die Geschichte wiederholt sich ja immer, wie man so schön sagt, und deswegen haben viele dieser Themen, die ich eben in einem ganz anderen zeitlichen Rahmen untersucht habe, absolut noch Relevanz heutzutage. Was ich als Instrument mitgebracht habe zu diesem Workshop, ist eine sogenannte böhmische Harfe. Das ist ein Instrument, das im 19. Jahrhundert vermehrt gebaut wurde in Böhmen und das vor allen Dingen von Frauen gespielt wurde. Und das war eben auch ein Emanzipationswerkzeug in dem Sinne. Das waren sehr leicht gebaute Instrumente, die auch erschwinglich waren, und somit konnten sich Frauen zu dieser Zeit mit diesen Instrumenten Geld verdienen, und das inspiriert mich sehr.
Die gemeinsame Projektarbeit von slowakischen und ukrainischen Jugendlichen war sehr berührend zu erleben, denn es gab buchstäblich keine Grenzen und Barrieren, sondern nur ein absolut beeindruckendes freundschaftliches Aufeinander zu und miteinander umgehen. Ein neuer Text auf ein altes slowakisches Volkslied wurde im Workshop kreiert. Eine tolle Idee, denn gibt es eine universellere Sprache und Verständigung als die der Musik? So klang dann das Ergebnis: Wir sind in Kesmark und gemeinsam stark. Aus der Ukraine angereist war auch Julia Teibs. die nicht nur als Lehrerin die Gruppe betreute, sondern die auch Leiterin des Verbands der deutschen Jugend in Transkarpatien und des Deutschen Hauses und dazu noch Vizebürgermeisterin der Stadt Mukatschewo ist. Warum spricht Julia so gut Deutsch?
Ich stamme eigentlich aus deutscher Familie. Meine Großeltern aus der Seite von meiner Mutter und auch väterlicher Seite, die kommen alle aus Deutschland und die sind zwar ja auch in Transkarpatien geboren, aber geschichtlich wurde es so passiert, dass die ethnische Deutsche, die eigentlich in Transkarpatien und besonders in der Stadt Mukatschewo leben, die sind während der Herrschaft von Schönborn-Dynastie von Grafen Schönborn aus Deutschland und Österreich zu uns gebracht. Das war im Jahre 1728 und eigentlich wir in der Stadt Mukatschewo und auch in den Dörfern haben die deutsche Sprache ein bisschen bewahrt. Ich habe ja auch dann später internationale Beziehungen studiert und ein paar Jahre in Deutschland gelebt, aber ich bin zurückgekommen.
Und jetzt haben wir über die Geschichte gesprochen, aber müssen auch mal auf die Gegenwart zu sprechen kommen. Wie ist denn bei euch die Lage jetzt im Zusammenhang mit der russischen Aggression gegen die Ukraine?
Gott sei Dank, wir leben im Westen der Ukraine, sehr nah zu der ungarischen, slowakischen, polnischen und rumänischen Grenze. Aber leider zweimal hatten wir schon den Angriff von den Russen erlebt. Einmal war es in der Nacht und die Russen haben mit zwei Raketen eine US-amerikanische Firma bei uns in der Stadt Mukatschewo getroffen. Die Menschen waren in der Nachtschicht und es waren 600 Menschen dort. Gott sei Dank sind nur 25 Menschen verletzt. Alle sind im Leben geblieben, aber trotzdem, die wirtschaftlichen Schäden sind enorm groß. Und dann vor zwei Monaten hatten wir ja auch zwei Angriffe in den Nachbarnstädten gehabt. Also die Russen zeigen, dass die Raketen ja auch weit weg fliegen können und auch nicht nur Osten oder Zentralukraine betroffen, sondern auch Westen steht ja unter der Gefahr.
Und ihr zeigt, dass man trotzdem kulturvoll leben kann, dass man sich um Bildung kümmern kann. Und so seid ihr jetzt mit einigen Schülerinnen und Schülern hierher nach Keszmarok gekommen. Wie ist das organisiert worden?
Also wir verstehen, dass wir unser normales Leben leben sollen, obwohl es ist sehr, sehr schwierig. Und wir arbeiten sehr eng zusammen mit Institut für Auslandsbeziehungen, mit IFA. Und für unsere Kinder und Jugendlichen ist es sehr gut, wenn wir ja auch für ein paar Tage so eine Ruhezeit hier erleben können, weil jeden Tag haben wir Luftalarms und obwohl die Angriffe sind selten, Gott sei Dank bei uns, aber die Kinder, die in der Schule sind oder einfach wir bei der Arbeit, falls der Luftalarm ist, wir müssen im Schutzkeller gehen und es passiert ja auch so, dass die Kinder fast den ganzen Tag, fast 6 oder 7 Stunden im Schutzkeller verbringen. Ja.
Am Freitagnachmittag dann offizieller Termin im Rathaus. Empfang des Bürgermeisters, in diesem Falle dessen Stellvertreters Josef Matja. Alles sehr förmlich, aber natürlich auch respektvoll und somit ein Ausdruck des politischen Konsenses in der Slowakischen Republik, die insgesamt 15 anerkannte Minderheiten zählt und diese im Rahmen der Möglichkeiten fördert. Da es auch ein etwas steifer Empfang herzerwärmende Momente haben kann, war beim musikalischen Vortrag eines ganz jungen Vollblutmusikanten zu hören. Der 11-jährige Luka Schlatzko spielte hinreißend auf seinem Akkordeon. Nach dem Empfang sprach ich mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in der Slowakei, Dr. Axel Hartmann, der seit seinem Ruhestand bei uns in Bratislava lebt und quasi eingesprungen ist, da diesmal niemand der amtlich Aktiven nach Keszmarok kommen konnte. Zum wievielten Mal eigentlich ist Dr. Hartmann hier beim Fest?
Ich kann es gar nicht mehr zählen, aber ich kann nur feststellen, ich bin 2009 in die Slowakei gekommen und habe hier damals als deutscher Botschafter angefangen und habe die Karpatendeutschen eigentlich über die Jahre immer unterstützt, weil es mir wichtig war, dieses deutsche Element, das eben seit dem Mittelalter hier schon verankert war und durch die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges und seiner Folgen dann stark dezimiert wurde, doch wieder zu beleben und zu erhalten. Und ich freue mich, dass die Karpatendeutschen mich immer noch einladen. Also wahrscheinlich habe ich damals alles richtig gemacht. Ich habe damals, als ich mich in Mailand verabschiedete, noch als letzten Besucher den Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Christian Wulff, gehabt. Und wir saßen dann abends beim Wein. Und als ich erzählte, ich werde nach Bratislava versetzt, hat er gesagt, dann komme ich und besuche Sie mal. 2 Jahre später war er inzwischen Bundespräsident und ich war bei der Botschafterkonferenz, wo wir immer auch mit dem Bundespräsidenten zusammentreffen. Und als ich ihm die Hand gab, sagte ich, erinnern Sie sich noch, Sie haben mir in Mailand versprochen, dass Sie nach Bratislava kommen. Na ja, natürlich, natürlich, und das machen wir. Naja, und dann 2 Wochen später klingelt mein Telefon, das Protokoll des Auswärtigen Amtes, was mir einfallen würde in die Planungen des Auswärtigen Amtes für die Besuche des Bundespräsidenten einzugreifen. Daraufhin ruft mich das slowakische Außenministerium an. Wieso will der ausgerechnet nach Kesmark in diese, ich zitiere, Zigeunerstadt? Ich sage, wie bitte? Der Bundespräsident möchte die Karpatendeutschen ehren und das geht am besten in Kesmark, weil da die große Minderheit sitzt und Kesmark immer ein interessanter Ort ist, wo man auch noch viel anschauen kann. Na gut, dann war der Besuch. Der Bundespräsident ist mit der Ehrenbürgerschaft ausgestattet worden, der slowakische Präsident Gašparović auch, der ihn damals begleitet hat. Und so hat alles dann ein gutes Ende genommen und niemand war mir mehr böse.
Schon stand der nächste Termin am Plan, die Eröffnung einer Sonderausstellung im Museum der Stadt Kesmarok über die Geschichte der karpatendeutschen Festivals und Treffen, die ja nicht nur im großen Rahmen wie hier, sondern regelmäßig auch in den karpatendeutschen Regionen Ober- und Unterzips, Botvatal, Hauerland und Pressburg abgehalten werden, organisiert vom karpatendeutschen Verein. Die Ausstellung wurde vom Slowakischen Nationalmuseum, vertreten durch Direktor Rastislav Filo und von Katrin Litschko, Chefredakteurin des Karpatenblatts, vorbereitet. Und schon sind wir beim 2. Festivaltag, einem sonnigen Samstag voll guter Laune, Traditionspflege, aber auch Nachdenklichkeit im Sinne des Ausdrucks kreativer Harmonie fernab gesellschaftspolitischer Streiterei, wie etwa zuletzt beim sudetendeutschen Treffen im tschechischen Brno. Getragen von internationaler Verständigung war dieses karpatendeutsche Treffen in Kesmarok und ohne jegliche nationalistische Attitüde. Die kleine nationale Minderheit der Deutschen in der Slowakei präsentierte sich volkstümlich und mit Respekt gegenüber der Geschichte und mit der Hoffnung auf die Kraft zum Fortbestand. Immer wieder wurde liebevoll des kürzlich verstorbenen Vereinsvorsitzenden Dr. Ondrej Pös gedacht, so auch beim ökumenischen Gottesdienst in der weltberühmten, hölzernen, atemberaubend ausgezierten Artikularkirche aus dem frühen 18. Jahrhundert. Ich konnte mit Patrick Lompart, dem neuen Vorsitzenden des Karpatendeutschen Vereins, sprechen.
Dr. Ondrej Pös war für mich ein großes Vorbild und es tut uns sehr leid. Wir trauen sehr nach ihm, weil er mit so einem großen Wissen den Karpatendeutschen Verein und nicht nur den Verein, sondern die ganze Slowakei verlassen hat. Es ist eine größere Herausforderung. Auf mich kommt vieles zu. Also ich bin zuständig für die ganze Finanzen, für alle Projekte. Also das ist sehr wichtig, dass man sich ganz gut auskennt.
Jetzt habe ich schon versucht herauszufinden, wie das mit den Karpatendeutschen weitergeht. Oft hat man den Eindruck, es sind viele ältere Menschen, die Traditionspflege noch betreiben wollen oder Traditionswahrung. Aber dieses Lebendige und dass es wirklich eine Rolle spielt, auch noch in 10 oder in 20 Jahren, da kommen manchmal Zweifel auf. Was hast du denn für einen Eindruck mit den Jugendlichen, mit den jungen Leuten, die sich für den KDV engagieren? Geht's da weiter?
Ja, ich denke schon. Am Anfang 2014, als ich Vorsitzender geworden bin, von der Jugend, da hatten wir nur ganz geringe Jugendlichen dabei. Und heutzutage kann man sagen, bei unserem Jugendfest haben wir über 250 teilnehmende Jugendliche, die aktiv sind. Die Zahl steigt und es freut mich sehr, dass die Jugendlichen zu uns kommen. Also sie versuchen, die Traditionen zu erhalten, aber gleichzeitig geben sie auch neue Tänze dazu. Wir müssen von der Vergangenheit lernen.
Dann alles Gute für den Job oder für diese das Ehrenamt als KDV-Vorsitzender und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr beim nächsten Karpatendeutschen Kultur- und Begegnungsfest. Das würde dann wie viel der Jahrgang sein?
Im nächsten Jahr werden wir das 30. Jubiläum feiern.
Kurz weinte der Himmel, doch der Festumzug kam dennoch wieder trockenen Fußes auf der herrlichen Keshmarocker Burg an. Begleitet von knackiger Marschmusik und eskortiert von zwei flüsterleisen Polizei-Elektroautos. So lief denn auch das mehrstündige Programm mit Beiträgen aus den Regionen und Generationen ab. Neben singenden Senioren, einer ungarndeutschen Tanzgruppe oder auch choralischen Folkloristen hatten auch die kleinsten Karpatendeutschen ihre große Bühne. Dass die Pflege der deutschen Traditionen wesentlich mit der Sprache und besonders den regionalen Mundarten verbunden ist, war und ist interessant, wie ich schließlich noch von einem der Teilnehmer und Mitorganisatoren des Karpatendeutschen Kultur- und Begegnungsfests bestätigt bekam. Und zwar vom stellvertretenden Vereinsvorsitzenden, der tatsächlich echtes Mantakisch spricht.
Ja, genau. Ich heiße Christian Göbel. Ich sei ein richtiger Mantok. Und wo ich Mantokisch kosen. Bei diesen Treffen können wir da leben, hauptsächlich die Kultur, ist viel Musik, viel Tanzen, Singen.
Das ist ja fast wie eine Fremdsprache inzwischen, oder?
Ja, genau. Wenn wir Mantokisch kosen und verstehen sie uns, aber nicht alles, sind viele Unterschiede. Zum Beispiel Deutsch fragt man, wie spät ist es? Und Mantokisch fragt man, in wie viel ist.
Und das ist gut, dass du jetzt gefragt hast, wie spät es ist, weil nämlich unsere Studio-Uhr sagt, dass wir zum Ende der Sendung kommen müssen. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick noch ins Mantakische.
Dankeschön, hat mich gefreut und bis nächstes Mal.
Und darauf freut sich auch RSI schon jetzt. Für heute verabschieden wir uns aus der SWR-Rundfunkpyramide Bratislava. Am Mischpult war Abdulgani Arut und am Mikrofon Kai Zeisberg. Auf Wiederhören. Do počutia. Unsere Adresse? Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk, E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Dážď a slnko rozžiari nádherný svet. To ty ráno oči otváraš, väčšej krásy tu snáď ani nie. A tvoj úsmev všetko zlé pošle preč, nech si tma žije ten svoj sen. Ty si pri mne, si môj deň. Vždy, keď mráz mi páli tvár, zohrieva ma tvoj horúci dých. Keď mi čítaš na čele z hlbokých čiar, ako v tej najväčšej knihe kníh, že každý deň s tebou je pre mňa požehnaním, to cítim a dobre viem, že ty si pri mne, ty si môj deň. S tebou každý deň je naj, aj obloha plná. Každý deň máme maj, stačí iba chcieť.
Máme jeden druhého, nech na okná kreslí sriem, že ty si pri mne, ty si môj deň. Dážď a slnko rozžiari nádherný svet, to ty ráno oči otváraš, väčšej krásy tu snáď ani nie.